SWR Kultur. Gast vor acht.
Markige Stimme, zu Berge stehende Haare, hohes Sprechtempo, bunte Hemden, vielleicht wissen Sie jetzt schon, wer unser Gast vor acht heute ist. Der Kabarettist Urban Priol, bekannt aus Funk und Fernsehen, wie es früher mal so schön hieß, in der Funk- und Fernsehwerbung. Und bis heute wird man ihn in Erinnerung haben als Leiter der Anstalt, in Neues aus der Anstalt, die Sendung, mit der das ZDF wieder ins politische Kabarett eingestiegen ist. Auch schon wieder mehr als 10 Jahre her, dass er das nicht mehr macht. Aber wie gesagt, unvergessen, seitdem viel auf der Bühne unterwegs, mit abendfüllenden Programmen, immer politisch tagesaktuell, sehr bissig, mit parodistischen Elementen, aber auch als Moderator und Gastgeber, zum Beispiel beim Salzburger Stier 2025, dem Radiokabarettpreis, an dem auch SWR Kultur beteiligt ist. Die Mitschnitte und die feurigen Moderationen von Urban Priol können Sie noch online hören. Nun aber genug des Vorgeplänkels. Willkommen bei SWR Kultur am Abend, Urban Priol.
Hallo.
Ich finde, einen guten Kabarettisten erkennt man an der Stimme, auch wenn er sie verstellt. Und Sie sind so einer. Wann haben Sie eigentlich die Macht Ihrer Stimme entdeckt, Herr Priol?
Ich weiß es gar nicht. Also ich wusste gar nicht, dass ich so Macht über meine und mit meiner Stimme habe. Aber irgendwann habe ich gemerkt, also so schlecht ist es ja gar nicht. Scheint ja doch ganz gut anzukommen. Dann wusste ich, muss ein bisschen was auch mit deiner Stimme zu tun haben. Und dann setze ich die auch gerne in allen vielfältigen Möglichkeiten ein.
Ja, und Sie sprechen mit vielen Stimmen, oft mit denen von Politikern. Welchen haben Sie zuletzt besonders gerne parodiert? Denn ich sage mal, manchmal ist es sicherlich auch eine Notwendigkeit des Programms und manchmal könnte ich mir vorstellen, dass Sie da richtig lustvoll so reinsteigen.
Ja, das, also die Lust zur Parodie habe ich schon in der Schulzeit entdeckt, als ich die Lehrer immer nachgemacht habe. Und dann hatten wir ja viel, viel dankbare Opfer in Anführungszeichen, mit damals Willy Brandt, Franz Josef Strauß, Helmut Kohl. Und zuletzt war es wirklich so, weil ich hatte in meinem frühen Programm hatte ich immer so ganze 5-Minuten-Nummern, bis ich dann gemerkt habe, also so viel Aufmerksamkeit solltest du Politikern eigentlich dann doch nicht schenken, also Einzelpersonen, sondern reduziere sie auf das, was sie eigentlich so paar Sekunden immer mal rein in die Parodie und wieder raus. Wenn ich immer gern gemacht habe, ist natürlich Winfried Kretschmann, den ich mir sehr gern, den ich hoffe, noch etwas behalten zu dürfen, dass man immer so eine Gegenstimme auch mit entgegen die Grünen haben kann.
Und eine Stimme kehrt in Ihrem Programm auch immer wieder, die kann man oder ich kann sie nicht zuordnen. Die ist eher hoch, sie ist weinerlich, sie hat einen schweren Dialekteinschlag. Und sie beschwert sich über die da oben. Sie hat aber andererseits sofort Vertrauen, wenn ein Politiker einen Adelstitel trägt. Wer ist diese Stimme? Wer ist das? Ist das ein Kneipenbesucher? Soll das der Stammtisch sein?
Das ist eine Mischung aus Stammtisch, dann Volksstimme und auch kopfschüttelnden Aussagen, die ich lese oder höre, wenn ich durch die ganz bösen Foren gehe, Welt Online, Fokus Online, wo sich einem regelmäßig die Haare aufstellen, da muss ich gar nichts machen, was da zum Teil geschrieben wird. Und diesen Stimmen versuche ich dann ein bisschen Leben einzuhauchen. Und sie hat es schon früher immer gehabt. Das war früher, war sie immer der Stammtischbruder. Der Adelwisch, der ist halt bei uns, also der kommt halt so mehr aus dem Spessart und ledert dann halt da mal los und sagt, das, was der da macht, ein Ding. Und das Pendant, das weibliche Pendant ist dann natürlich, sagt, ja, es war schon eine schöne Zeit mit dem Merkel damals, gell? Da ist nichts passiert, es war so schön ruhig. Es hat keine Probleme gegeben und wenn sie ein paar gegeben hätte, dann hat sie wenigstens nicht versucht, sie zu lösen.
Ich habe es erwähnt, Sie moderieren auch schon mal was anderes, zuletzt den Salzburger Stier, da haben Sie dann eher eine Conferencier-Funktion, aber auch da plaudern Sie nicht einfach und Sie machen auch nicht einfach so ein Best-of der gut laufenden Priol-Pointen. Sie schreiben wirklich immer tagesaktuell, richtig?
Ja, irgendwann war es, also hat sich das Interesse von mir an der Politik und auch an der Tagespolitik, dann ist es mit meinem Markenzeichen dann irgendwann so verwachsen und jetzt geht's gar nicht anders.
Ja, aber man müsste es da ja nicht unbedingt machen, wenn man so eine Rolle hat, ne? Ich stelle mir das ganz schön mühselig vor für Sie auch.
Ja, aber das ist also, ich möchte es auch gern so. Also wenn ich so einen Auftrag habe, dann möchte ich auch sagen, okay, dann nehme ich ihn ernst und dann versuche ich das im Rahmen meiner Möglichkeiten auch so gut zu machen, wie ich es gerne machen will.
Wie muss ich mir den Informationsbeschaffungsalltag des Urban Priol vorstellen? Können Sie den mal beschreiben?
Ja, kann ich. Also das geht los. Jetzt im Sommer wacht man ja noch viel früher auf. Sehr schön, wenn es draußen schon hell ist, die Vögel zwitschern. Also meistens so gegen 6, 6, 6:30. Und dann gucke ich erstmal gleich ein bisschen auf dem Smartphone, was ist denn, ist was passiert, weil du weißt ja nie, mit was du aufwachst. Also da mal schauen, ob es gleich irgendwas ganz Voluminöses gegeben hat. Dann gehe ich ganz kurz, damit ich mich nicht zu wohl fühle an einem schönen Tag, immer in eben die besagten Foren von Welt und Fokus Online, wo ja alles drinsteht, von Lynchjustizaufrufen über Tötungsabsichten. Also es ist wirklich gespenstisch, was da abgeht. Dann habe ich schon mal, ist doch mal mein Grundadrenalin für den Tag, ist dann schon mal gut da. Dann schaue ich eine Stunde Morgenmagazin, das reicht, weil dann wiederholt sich wieder alles. Und dann ist meine Adrenalin schon in Wallung für den Tag. Und dann gehe ich raus, gehe an meinen Zeitungskiosk, hole noch 3-4 Zeitungen, die lese ich dann noch quer. Einmal fange ich mit der Taz an und dann mit der Bild. Dann lese ich die Bild oder ich fange mit der Bild an und dann die Taz. Das ist ein wunderbarer Kontrast immer. Da bin ich dann schon wieder frisch. Und dann ist es meistens schon eins, halb zwei. Und dann nehme ich mir mein Programm vor und sage, so, du schöner Programm-Setzkasten, was muss jetzt aus dem Setzkasten raus, wenn du für heute Abend aktuell was reinsetzen willst? Und das ist dann immer die spannende Arbeit. Das andere, das Schöne ist, dass ich dann abends Dinge immer gleich ausprobieren kann. Und da bin ich selber neugierig. Das hält für mich die Spannung, weil ich sage, kommt das jetzt an, was sie dir da ausgedacht hat, kommt nicht an. Und das, es ist für mich, also es ist meine Art zu arbeiten. Ich bin es so gewohnt, es ist anstrengend, aber es hält auch frisch und neugierig und hält den Zorn auch jung.
Den Zorn jung halten. Wie wichtig ist das, dass man sich den jung hält als Kabarettist?
Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also es brächte nichts, wenn ich ein Programm mache und mich vorher nicht richtig aufregen würde über manche Dinge. Das ist in mir drin. Also ich reg mich gern auf und schnell auf, aber ich hoffe über die richtigen Dinge.
Ich erinnere mich an Ihren Kollegen Volker Pispers, der in einem seiner späten Programme, er ist ja leider im Ruhestand, gesagt hat, ich mache seit 30 Jahren Kabarett, ich erzähle immer das Gleiche und es ändert sich nichts. Wie geht's Ihnen?
Ja, was heißt, es ändert sich nichts? Also wir sind natürlich auch in unserem jugendlichen Sturm und Drang. Ich habe ja mit 21 bin ich das erste Mal auf die Bühne. Da hatten wir auch noch gedacht, also wir hebeln die Welt aus den Angeln und sagen, das wird schon. Und wenn erst mal die Rentner weg sind, dann sind wir dran und dann bestimmen wir, wo es lang geht. Dann haben wir irgendwann gemerkt, dass wir Rentner sind einfach weg. Rentner bleiben uns, das sind nachwachsende Rohstoffe. Und zeitgleich fing ja Helmut Kohl damals an, haben wir auch gedacht, komm rauf auf die Bühne, ein paar Witze über den Dicken. Und dann ist er über Birne und dann sind wir den los und dann kommt es hier wirklich zu unserer, also so, was wir uns erträumt haben. Dann wurde aus dem schnell weg. Dann doch 16 Jahre und da schon da wussten wir einfach, okay, also es ist nicht so einfach, etwas aus den Angeln zu heben. Aber im Kleinen hat sich doch viel geändert. Also wenn man es nur mal auf die Abende im Theater bezieht, also es sind dann irgendwann begannen Leute auch ins Kabarett, auch ins politische Kabarett zu gehen, von denen man das nie gedacht hätte. Also die früher noch vorm Scheibenwischer saßen und gesagt, so wie die Hildebrand, den könnte auch wegsperrt. Und da ist dann bei manchen doch ein kleines Umdenken wohl eingetreten.
Wie das war, mit 21 das erste Mal auf der Bühne zu stehen, darüber sprechen wir gleich nach Musik in SWR Kultur am Abend. Urban Priol ist heute unser Gast vor acht, politischer Kabarettist mit Leib und Seele seit vielen, vielen Jahrzehnten. Ich glaube inzwischen seit 30 Jahren, 40 Jahren?
Es war Anfang Oktober 1982, also es werden dieses Jahr in der Tat schon 43 Jahre. Es war mit Amtsantritt von Helmut Kohl, also der Dicke und ich, wir haben damals beide gemeinsam angefangen, Kabarett zu machen.
Und was genau macht da den Spaß und wie viel, also so ein Saal ist ja auch irgendwie eine dunkle, ja, eine Blackbox, wie es in den Sozialwissenschaften heißt. Man sieht, glaube ich, im Zweifelsfall je nach Größe eh nicht alles und jeden.
Naja.
Also ich finde es bis heute eine sehr seltsame Situation, auf so eine Bühne zu gehen, wenn ich das hin und wieder mal für irgendeine Ansage machen muss. Was ist es bei Ihnen, naja, was da so toll ist?
Das Tolle ist natürlich die Bestätigung der eigenen Arbeit. Also wenn du spürst, okay, das, was du dir ausgedacht hast, das transportiert sich und es kommt das Feedback. Und es ist ein schönes Gemeinschaftsgefühl auch abends bei den ganzen Live-Auftritten. Man sitzt mit dem Publikum eigentlich in einem Boot. Na, niemand kann so richtig aussteigen. Jetzt muss man sehen, wie rudern wir uns da jetzt durch, die zwei Halbzeiten. Und ich finde das ein schönes Gefühl. Auch hinterher wird viel diskutiert. Ich rede ja auch gern. Also das ist auch eine Entwicklung, die mir sehr gut gefällt, so in den letzten 10 Jahren, dass also schon auch der Redebedarf gestiegen ist. Es wird also nicht nur konsumiert, sondern es wird auch schon, wie mir sage, dann gebabbelt.
Mhm. Und auch gestritten?
Ja, seltener jetzt, also im Programm oder nach dem Programm, da wird auch mal gesagt, warum haben Sie denn das nicht und warum haben Sie diesen nicht, und ich sehe das aber so, was ja auch in Ordnung ist. Auf der Straße ist dann schon mal öfters, dass dann schon auch mal einer an einem vorbeiradelt, und es ist dann allerdings weniger eine Diskussion, da heißt dann einfach nur, die Sprio linke Parzelle, die Sprio ich mir noch, die mache mir noch platt. Aber das muss man aushalten.
Das haben Sie nicht wirklich gehört, oder?
Doch, doch, bei mir am Zeitungskiosk.
Tatsächlich.
Ja.
Hätte ich eher gedacht, 80er, 90er Jahre, aber heute noch. Na gut, kommt wieder. Ne?
Es kommt alles wieder. Das ist wirklich, also da, weil wir vorhin bei Volker Pispers waren, es ist bei mir nicht so, dass ich sage, du hast nicht erreicht. Für mich ist nur erschreckend, wie viel es sich wiederholt. Also wenn wir heute sehen, die Debatte, die ja geführt wurde im Wahlkampf, also all die Versprechungen gerade von Markus Söder mit also Mütterrente und subventioniertem Agrardiesel und Gastrosteuer, die sowieso nie an den Kunden weitergegeben wird, und all das, was er und die Pendlerpauschale, also 100 Milliarden, das finanzieren wir mal eben, indem wir die Bürgergeldfaulenzer einfach da sanktionieren. Wo jeder schon gewusst hat, jeder, der rechnen kann, ist gar nicht. Aber alleine, dass dieses als Bild genommen wird. Also wenn was schief läuft im Land, dann sind sie Bürgergeldfaulenzer. Das hatten wir vor knapp 30 Jahren auch. Damals waren es noch die Sozialhilfeempfänger. Da gab es diese Diskussionen um Florida-Rolf und Karibik-Klaus und Malemoni, wo auch das Bild entstanden ist. Der holt sich seine Stütze ab und dann legt es in die Hängematte in der Karibik. Und so ist es ja heute. Mhm. Ist es da eigentlich genauso. Und mit Migranten, damals hießen sie noch verstärkt Asylanten, die gleiche Diskussion hatten wir auch vor 30 Jahren, dass sich Jugendliche heute schwer integrieren lassen, weil sie sagen, die können das, hatten wir vor 20 Jahren, wenn man mal so guckt, Tagesschau vor 20 Jahren, da ging es dann über die Russlanddeutschen, die ausgesiedelt waren, 1:1 das Gleiche. Und bei den Demos hörst du heute immer noch, geh erst mal was schaffe und schneide die Haare.
Was man nicht mehr hört, ist, geh doch nach drüben.
Geh doch nach drüben ist schwieriger. Das haben wir aber dann dem Fall der Mauer zu verdanken, weil da natürlich alle ratlos sind. Ja, drüben, in welches drüben sollen wir denn gehen? Dann der Hauptsache weit fort.
Und welches früher hätten wir eigentlich gerne, ne?
Ja, genau, ja. Genau. Früher war alles, vor allen Dingen war früher alles früher.
Ja, das ist mal richtig, ja. Apropos früher, eigentlich wollten Sie mal Lehrer werden, wenn ich das so richtig gelesen habe. Was hat Sie da geritten? Ich meine, auch da hat man eine Bühne und ein Publikum, aber man kann sich nicht zwingend den Stoff so frei wählen.
Nee, aber das war wieder mal meine Illusion. Also ich hatte erst ein Semester Geografie studiert, weil ich wollte ursprünglich mal Landschaftsarchitekt werden. Dann war mir aber gleich klar nach dem ersten Semester, das hat eigentlich damit gar nicht so viel zu tun. Das wird nichts für dich. Und ich war immer schon sehr interessiert an Sprachen. Ich habe dann Englisch studiert, Geschichte und Russisch, weil ich schon gedacht habe, naja, das könnten zwei Sprachen sein, die können irgendwann in der Zukunft mal in der Kombination auch wichtig werden.
Sprechen Sie es?
Ich kann kaum noch was. Also ich kann es noch lesen, beherrsche die kyrillische Schrift.
Oh, da sind Sie aber schon weit vorne.
Ja, ein paar Sachen kann ich, aber es ist weit, ganz weit hinten. Was mir nur immer gut gefallen hat, war, gab ja so diese Lehrbücher dann natürlich, wie in der Schule ja auch, hatten wir ja Englisch 5. Klasse und Französisch, und im Englischen war immer so, die ersten Übungssätze waren immer, look, this is Maud. Maud has a dog. Open the window. Und bei dem russischen Ding war als erstes, also Bild auch, ein riesiger Kran, Baustelle, daneben also eine kräftige Frau im Blaumann, also im Arbeitstrift, und unten drunter stand als erster Satz, den wir lernen mussten, das ist Anna, Anna ist Kranführerin.
Was für ein
Gut, dann hattest du gleich mal, also waren die Systeme schon mal eingeordnet. Naja, und dann habe ich Lehramt studiert, ich habe auch studienbegleitendes Praktikum gemacht und Blogpraktikum, und da wusste ich schon, da sage ich, so ganz innovativ wird es nicht gehen, was du davor hast, und kreativ, weil du hast ja leider die Vorgaben vom Kultusministerium, von sonst auch allem. Und das wird wahrscheinlich doch nichts für dich.
Also hauptberuflich, ja. Kabarettist, steht seit wann in der Steuererklärung?
Das ging so schleichend. Also, es war ich Gast dann im Duo-Programm bei Klaus Stab. Dann habe ich irgendwann.
Also, so Beruf kann man sagen, ist sicherlich 30 Jahre locker, ne?
Ja, also so, dass ich dann sage, okay, das ist jetzt eigentlich mit meinem ersten Solo-Programm. Oder nee, noch ein bisschen früher, 91, 92, habe ich zwei Duo-Programme gemacht mit Andreas Giebel. Vorher hatten wir schon das Boxhorn-Ensemble gegründet, 1988. Also 88 wusste ich schon, da geht's hin. Da musste ich aber zur Finanzierung nebenbei auch noch ein bisschen Taxi fahren immer. Und Beruf kann man sagen, eigentlich so seit 92, 93.
Und inzwischen haben Sie um die 20 Kleinkunstpreise gewonnen, mindestens mal. Was ist die schönste Auszeichnung, die Sie je bekommen haben?
Ach, kann man so gar nicht sagen. Also es war...
Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht, dass ein Meteorit nach Ihnen benannt wurde.
Das ist natürlich, diese Auszeichnung war natürlich, das war natürlich sensationell. Also dass man denkt, ich fliege jetzt als benannter Meteorit oben im Weltall rum und irgendwann kommt dann die Schlagzeile Priol rast auf Deutschland zu. Das täte mir schon ganz gut gefallen. Nein, also von den Preisen ansonsten, also von den irdischen, sagen wir jetzt mal, ne, also die auf dem Planeten mir überreicht wurden, hatte jeder wirklich seinen Reiz. Also es war jedes Mal einfach eine tolle Erfahrung.
Und das mit den Meteoriten fand ich so treffend, denn Sie sind verdammt schnell im Kopf, auf der Bühne, in der Bewegung. Wie halten Sie dieses Energielevel? Also Frühaufsteher habe ich jetzt schon mal vorhin rausgehört.
Frühaufsteher, ja. Dann tagsüber schon mal so viel bewegen. Also ich lauf gerne. Jetzt nicht joggen, um Gottes Willen. Nein. Aber also stramm marschieren. Viel frische Luft. Wirklich viel frische Luft. Und und dann sage ich immer, abends bin ich auf der Bühne. Ich war mal in meinem Fitnessstudio, ne? Da habe ich sie jeden Abend.
Dann wünsche ich noch viele Einheiten in diesem Fitnessstudio namens Kabarettbühne. Herzlichen Dank, Urban Priol, dass Sie heute unser Gast für Acht waren.
Sehr gern geschehen, ich habe zu danken.